Hallo und herzlich willkommen, hier ist Euronogo mit der finalen Ausgabe 13. Servus Stefan zu unserer vorerst letzten Nachtschicht.
Hallo Markus.
Ja, wir haben uns jetzt vorhin gemeinsam das Finale angeschaut. Spanien hat England kurz vor Schluss in die Knie gezwungen.
Ja.
Ja, du bist begeistert.
Ja, ich hätte es halt dem Kane gegönnt, aber ich hätte auch Österreich den Europameistertitel gegönnt und das hat ja auch nicht geklappt.
Du hättest auch Deutschland also, gegönnt.
Ja, weniger, aber ja. Nein, es passt schon so. Also man muss schon im Endeffekt sagen, dass die Mannschaft das Turnier gewonnen hat, das am konstantesten besten gespielt hat.
Ja, und es war ja irgendwie von vielen Experten und vermeintlichen Experten und anderen Fans irgendwo angekündigt gewesen, dass im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien womöglich oder mit großer Wahrscheinlichkeit für sie der nächste Europameister dann schon zu sehen ist, beziehungsweise der weiterkommt, auch das Turnier gewinnt und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen.
Genau, so ist es gekommen. Aber das heißt nicht, dass wenn Deutschland gegen Spanien gewonnen hätte, dann automatisch Deutschland Europameister geworden wäre.
Sagst du.
Sicher sage ich das.
Ja. Auf jeden Fall, Spanien jetzt mit dem vierten Titel, damit jetzt Rekord-Titelhalter hier auf europäischem Boden und dazu herzlichen Glückwunsch. Denk mal, erste Halbzeit war soweit. Jo, abtasten und nicht allzu viele Höhepunkte in der zweiten Halbzeit, doch wesentlich mehr los. Spanien dann wirklich mit schöner Kombination über Jamal und Williams in Führung gegangen. England dann auch mit einer sehenswerten Kombination über Bellingham und Parker zum Ausgleich. Und dann kurz vor dem Schluss eigentlich auch wieder schön gespielt, die Spanier noch mit dem gewinnbringenden Siegtreffer, der ganz knapp nicht abseits war.
Ja, das Knie. Das Knie hat es entschieden in Wahrheit. Aber ja, ich meine, war eh gleiche Höhe oder eben kein Abseits. Und man muss halt auch sagen, dass über weite Strecken des Finales die Spanier auch das spielbestimmende Team waren, oder?
Ja.
Also England hat schon immer wieder Vorstöße nach vorne gehabt, die auch gefährlich waren, aber im Grunde genommen war da jetzt nicht so viel dabei. Die waren wieder mal sehr effizient und haben aus den wenigen Großchancen, die sie hatten, das Tor gemacht und ja.
Ja, so wie du sagst, irgendwie wirklich schade für Harry Kane, der aber da schon beim Abpfiff knapp eine halbe Stunde nicht mehr am Platz stand und irgendwo natürlich auch bezeichnet und traurig, dass das Mutterland des Fußballs weiterhin auf einen EM-Titel allgemein und auf einen großen Titel seit 1966 wartet. Aber ja, Gareth Southgate jetzt zum zweiten Mal in Folge die Three Lions ins Finale geführt. Zum zweiten Mal bei der Euro dann dieses verloren. Und man wird sehen, wie es mit ihm weitergeht.
Naja, also ich glaube, die FA hat sich schon dazu entschieden, dass sie mit ihm auch 2026 zur WM fahren wollen.
Okay, mein letzter Stand, dass ich gelesen habe, dass selbst wenn er vielleicht gewinnt, selbst dann vielleicht sogar abgelöst wird.
Ah, okay, nein, ich habe das auf The Athletics gelesen, dass angeblich da irgendwer schon gesagt hat, jetzt wo wir im Finale sind, will die FA auch darauf drängen, dass er bei der WM 2026 auch an der Seitenlinie der Three Lions stehen wird.
Ja, weil effizient waren die, so wie du gesagt hast, jetzt nicht nur im Finale, die Engländer ja wirklich toll oder schön anzusehen war es nicht. Da war glaube ich, am attraktivsten definitiv die Spanier und erfrischend gespielt. Ja, aber ich meine, gewisser Erfolg gibt es auf geht recht, aber mit der Qualität, die da ist, könnte man vielleicht schon noch dominanteres und attraktiveres Spiel erwarten, wäre jetzt nicht übertrieben, aber sich zumindest erhoffen.
Also das stimmt natürlich und meiner Meinung nach hat England auch im Halbfinale die beste Leistung des Turniers gebracht, also der englischen Mannschaft die beste Leistung und das hat heute halt auch wieder ein bisschen gefehlt oder die Spanier haben es halt sehr gut gemacht. Heute hat mir ein bisschen die Dynamik und die Flexibilität im Angriff der Engländer gefehlt. Das ist gegen die Niederlande viel mehr rausgekommen als heute im Finale und dadurch war dann auch wieder über weite Strecken des Spiels diese Trägheit zu sehen, die man ja England zuschreiben kann, schon das ganze Turnier. Und das ist halt auch ein Problem, dass da so eine Star-Truppe spielt, wo viele auch in England spielen oder Bellingham halt bei Real. die in England halt einen sehr aktiven und sehr Ball, also sehr aktiven und sehr dominanten Fußball spielen. Mhm. Und da jetzt im Nationalteam halt eher einen defensiven Fußball spielen und eher schnell auf Kontern und schnelles Umschalten aus sind, dann als auf viel Ballbesitz und schön vorkombinieren. Und ich glaube, das ist auch das, was die englischen Zuschauer und vor allem auch die englischen Medien so ein bisschen verunsichert beim Zuschauen, weil das halt zwei Welten sind, die da aufeinandertreffen.
Ja, ich denke, man kann es so zusammenfassen, sie haben eigentlich wesentlich mehr Qualität im Kader, als sie in, sage ich jetzt mal, 80% der Spiele auf den Platz gebracht haben.
Genau. Sehr schön zusammengefasst. Und das von dir.
ja, also insgesamt Glückwunsch an die Spanier zum 4. Europameistertitel, die auch weiter noch abgeräumt haben bei dieser Euro. Bester Spieler Rodri, bester junger Spieler Yamal, ja, war ja irgendwo auch zu erwarten. Und beim Torschützenkönig, der wird diesmal durch 6 geteilt, und zwar die Herren Schranz, Musiala, Mika Odadze, Kane, Gakpo und eben mit Olmo auch hier ein Spanier noch mit dabei, teilen sich diesen Titel.
Genau. Spanien hat auch die meisten Tore bei der Euro 2024 geschossen, und zwar 15 an der Zahl, gefolgt von Markus.
Deutschland.
Mit 11, ja. Und wenn man sich die Teamstatistiken anschaut, dann hätte Deutschland eigentlich viel weiter kommen müssen, weil auch beim Ballbesitz hat Portugal die Nase vorne mit 64,8 und an zweiter Stelle kommt Markus.
Deutschland.
Mit 59,2 und dann erst Spanien. Und bei der Passgenauigkeit das stärkste Team bei der Euro war
Deutschland
mit 91,2% und Spanien bei der Statistik nur unter Anführungszeichen Dritter mit 90,2%. Dafür hatte Spanien die meisten Zweikämpfe und geretteten Bälle und die drittmeisten Saves.
Genau, zum Beispiel ja heute auch nochmal ein großer Rettungstat von Olmo auf der Linie, nach dann Unai Simon schon einen vorher noch gut gehalten hatte, da waren die Engländer noch drauf und dran, also hatten auf jeden Fall noch eine gute Möglichkeit, doch noch den Ausgleich zu machen in der Schlussphase, aber eben dann durch gutes Teamwork da die ganze Geschichte gerettet und, wie glaube ich jetzt schon mehrfach gesagt, ein verdienter Titelträger für uns. Und ja, Stefan, wie ist jetzt unser Fazit aus zuerst einmal österreichischer Sicht auf dieses Turnier mit jetzt etwas Abstand?
Ja, zwiegespalten. Einerseits der große, kleine Geheimfavorit im Vorfeld der EM, dann auch noch starke Leistungen in der Gruppenphase, die Gruppe überraschend gewonnen, nämlich die Todesgruppe, also die schwierigste Gruppe, die es bei der Euro zu bespielen gab. Da diese zu gewinnen, war für alle eine Überraschung. Und ja, deswegen bis nach der Gruppenphase sehr ordentlich und auch sehr positiv, die EM. Ich finde auch nach wie vor, auch wenn man sich jetzt die Finalspiele angeschaut hat, da hat man sich oft wieder zurückgewünscht, ein Österreich-Spiel zu sehen, weil das immer für Action und für viele Torszenen gestanden hat, aufgrund auch des energievollen und kraftvollen Spielstils. Das hat man ja dann mit den ganzen 0-0 und Verlängerungen und Elfmeterschießen dann ein bisschen vermisst bei den Viertelfinale und Achtelfinale. Das war den Österreichern gut zu schreiben. Das Ausscheiden gegen die Türkei war dann halt schon auch im Endeffekt verdient, weil es die Türken geschafft haben, da einfach effizient zu spielen und mehr Tore zu schießen als Österreich. Österreich braucht sich aber vor der Leistung auch nicht verstecken, die sie da im Achtelfinale gebracht haben, und kann, glaube ich, hat erhobenen Hauptes nach Hause fahren können. Und das ist das Wichtigste, die Österreicher können positiv in die Zukunft schauen und sich voll auf die Qualifikation für die WM 2026 konzentrieren. Das Team bleibt, glaube ich, so wie es ist, beisammen. Natürlich, ob Marko Arnautović da noch dabei ist, ob der dann noch bei der WM 2026 eine Rolle spielen wird, das ist die Frage, oder bei der WM-Quali. Aber der Grundstamm steht, der Grundstamm ist so alt, dass man sich noch mehr aneinander gewöhnen kann, dass man dann noch mehr Einheit werden kann und dass man die Quali dann hoffentlich auch positiv bestreiten kann und sich für die WM 2026 direkt qualifizieren kann. Das muss jetzt das große Ziel sein. Ralf Rangnick bleibt Trainer, Stand jetzt des Nationalteams. Also man hat man hat jetzt nicht den großen Erfolg gehabt, da jetzt da bei den Finalspielen, aber man hat die Gruppe gewonnen und das sollte schon Mut für mehr machen. Und ich hoffe nur, und das hoffe ich wirklich, dass die österreichische Mannschaft nicht in die Geschichtsbücher eingeht, wie die belgische Mannschaft, diese talentierte Generation, die dann 0 Titel holt und in kein Finale kommt. Also das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass die Österreicher bei den nächsten Großturnieren mehr erreichen als das Achtelfinale. Und ich rede jetzt nicht vom Sieg eines großen Turniers, weil das wäre unseriös. Das bin ich dann ab Dienstag wieder im Wiener Logo. Sondern ich meine, dass man vielleicht auch mal in ein Viertelfinale kommt. Das wäre schön.
Mal wieder ein K.O.-Spiel gewinnt, was er jetzt irgendwie genau, auch das genau. Gegen die Türkei die Chance war, seit, keine Ahnung, zig Jahren, das endlich mal wieder zu schaffen. Ja, du hast mir jetzt die Frage für bezüglich Arnautovic schon ein bisschen vorweggenommen, aber wie ist jetzt deine persönliche Einschätzung oder wie würdest du dir es wünschen, wenn du es aussuchen darfst? Soll er noch weiterspielen, zumindest jetzt auf jeden Fall auch in der Quali? Oder wie ist da deine Gefühlslage diesbezüglich?
Du, ich bin da ziemlich pragmatisch. Ich denke mal, wenn der Ralf Rangnick ihn noch als Verstärkung sieht, dann soll er ihn bitte einberufen und soll ihn spielen lassen. Aber ich finde, er soll das genauso entscheiden, wie er das zum Beispiel bei einem Dragovic entschieden hat, der ja Stamm-Innenverteidiger beim Nationalteam war und der dann plötzlich einfach nicht mehr einberufen wurde, weil Ralf Rangnick der Meinung war, dass der der Mannschaft nicht mehr weiterhilft. Und ich hoffe, dass der so ehrlich zu seinen Spielern ist und alle Eventualitäten auch mit einberechnet und dass eigentlich die Entscheidung dann auch bei Ralf Rangnick liegen kann, wie lange Arnautovic noch Teil der Mannschaft ist. Oder Arnautovic nimmt Ralf Rangnick die Entscheidung vorweg und tritt gleich zurück, aber nach seinem letzten Instagram-Post hat er noch, also das war ja dann einige Tage bzw. Wochen nach dem Ausscheiden, da hat er ja dann gemeint, er hat noch viel vor und sie stehen jetzt noch stärker beisammen als vor der Euro und quasi die Reise ist noch nicht beendet und das heißt für mich schon so irgendwie, dass er nicht an einen Rücktritt in der Nationalmannschaft denkt. Was allerdings jetzt einmal wichtig ist, ist seine Zukunft auf Clubebene zu klären. Die Gerüchte sagen ja, dass die Zukunft bei Inter nicht in Stein gemeißelt ist und ich glaube, da sollte man jetzt mal Tatsachen schaffen und sich darauf sollte er sich jetzt mal fokussieren, wieder auf Clubebene dort einen Verein zu finden, der auf einem hohen Niveau spielt und wo er auch zu seinen Einsatzzeiten kommt.
Ja. Schauen wir mal und sind gespannt. WM-Quali habe ich ja schon angesprochen. Du eben gesagt, nächstes Turnier dann 2026, wenn das dann in Nordamerika über die Bühne geht. Kanada, Mexiko und die Vereinigten Staaten, dann die austragenden Länder. Die Auslosung soll jetzt im Dezember 2024 stattfinden. Die Quali geht dann zwischen Mitte März und Mitte November 2025, also in knapp 7 Monaten über die Bühne. Und die finalen Playoffs-Partien gibt es dann eben erst im Ende März 2026, bevor es dann eben zum Endturnier, zum Finalturnier kommt. Und da sind wir schon drauf gespannt. Deutschland muss sich ebenfalls qualifizieren und ist jetzt dann nicht mehr im Genuss, wie jetzt als Ausrichter schon gesetzt zu sein und final mit dabei zu sein. Jetzt im Nachgang ist es natürlich, kann man sich auch nicht so verkaufen, dass man gegen den späteren Europameister ausgeschieden ist. Ich denke mal, man hat ein weitaus besseres Turnier gespielt, als sich viele Leute im Vorfeld erwartet haben. Ich denke auch hier, so wie du es gesagt hast, für Österreich ist man beziehungsweise kurz vor dem Turnier und währenddessen weiter zusammengewachsen, hat, denke ich mal, einige überzeugende Auftritte an den Tag gelegt, hat sich mit Spanien, glaube ich, auch auf Augenhöhe präsentiert, die dann durch einen Last-Minute-Treffer in der Verlängerung weitergekommen sind. Das heißt, nach regulärer Spielzeit muss man sich nicht geschlagen geben und hat bis jetzt 2024 zahlreiche gute bis sehr gute Auftritte hingelegt. Und ich glaube, auch hier ist etwas jetzt an dem Entstehen, nachdem es vorher wirklich zahlreiche Jahre gab, wo man sich das Gekicke mitunter nicht schauen konnte, beziehungsweise auch eine gewisse Qualität, die die Einzelspieler ja auch haben und erwiesenermaßen bei ihren Vereinen immer wieder gebracht haben, nicht als Einheit im Nationalteam auf den Platz bringen konnten. Unter Julian Nagelsmann ist da, glaube ich, jetzt in relativ kurzer Zeit schon etwas entstanden und ich hoffe und denke auch, dass es jetzt im Zuge der WM-Quali und dann hoffentlich auch eben auch 2026 noch weiter wachsen kann, wird und darf und man dann das DFB-Team dort wieder noch mehr zu beachten hat und vielleicht aus gegnerischer Sicht auch etwas fürchten muss.
Was sind deine Erwartungen? Also glaubst du, dass Julian Nagelsmann es schafft, eine Mannschaft auf den Rasen zu bringen, die wirklich um den WM-Titel mitkämpfen?
Stand jetzt lässt sich schon für mich, oder habe ich schon eine gewisse Hoffnung da, ja, dass man dann auch in einer gewissen Mitfavoritenrolle da mit dabei sein kann. Nachdem er ihn jetzt eben im Zuge der Heim-EM zurückgeholt hat, wird es natürlich ein Toni Kroos auf jeden Fall eine große Lücke hinterlassen. Ich glaube, nicht nur im Nationalteam, sondern auch irgendwo bei Real, auch wenn die natürlich auch eine irre Qualität dort haben bei sich. Da wird mir die Frage, wer diese Rolle zukünftig übernehmen kann, wer darf.
Das wollte ich dich nämlich fragen.
Ja, die sind wieder gut drauf, uns gegenseitig schon mal wegzunehmen. Ich glaube, es gibt dann im Mittelfeld ist man schon relativ gut besetzt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch wenn er im Vorfeld kritisiert bis beäugt wurde, ein Gündogan in eine ähnliche Rolle, der irgendwo so ein bisschen schlüpfen kann und auch etwas defensiver agieren kann und vor ihm dann noch mehr Räume für andere Mitspieler öffnet, die in diese Position dann besser ausfüllen können. Und eben zum Beispiel auch Leute eben wie jetzt ein Can, der ja wirklich so spät nachnominiert worden ist und dann dafür eigentlich ein tolle Euro gespielt hat, teilweise dann sogar mit vielen Einsätzen, mit Toren, mit Startelf-Einsatz dann auch noch belohnt wurde. Ein Pavlovic, glaube ich, hat mir jetzt noch in der Hinterhand ein großes Talent ist, rund um Musiala und Wirtz lässt sich mit Sicherheit auch etwas aufbauen. Natürlich gibt es da hier und da, wie es jetzt immer und überall der Fall ist, einen gewissen Generationenwechsel. Ja, ein Groß hört jetzt definitiv aus, wird eine Lücke hinterlassen, ist die Frage, kann es ein einzelner Spieler ihn komplett ersetzen oder wird man da mehr auf das mehrere Schultern verteilen können, dürfen, müssen? Ich gehe eher von Letzterem aus, dass es so ein bisschen geschiftet wird und gesagt wird, okay, es soll im Kollektiv dann kompensiert werden. Dann ist die Frage, wie geht es mit dem Thomas Müller weiter? Er hat sowas angedeutet, dass es jetzt vielleicht sein letztes Spiel war, dieses Match gegen Spanien im DFB-Dress. Auf der anderen Seite hat er 2023 schon Aussagen getätigt, solange er Profifußballer ist, wird er fürs DFB-Team, wenn er gebraucht wird, immer zur Verfügung stehen. Also von sich aus nicht wirklich aus dem Nationalteam zurücktreten. Und dann ist natürlich auch spannend, wie geht es dann im Tor weiter? Ich habe zuletzt spekuliert, war es das vielleicht auch für Manuel Neuer? Auf der anderen Seite kam jetzt schon die Stimme auf, ja, er könnte sich auch, oder man kann sich auch vorspielen von Experten sein, dass er selbst 2026 noch die Nummer 1 beim Turnier ist. Das wird dann wieder extrem bitter für einen Ter Stegen, wenn er auf ähnlichem Niveau wie zuletzt auch noch weiter am Start ist und dann vielleicht nie in den Genuss kommt, ein wirklich großes Turnier als Nummer 1 spielen zu können. Ich glaube, die nächsten Monate werden diese Richtung ein bisschen mehr Klarheit noch zeigen. Jetzt ist es noch viel Spekulation, aber ich glaube und vertraue hier an Julian Nagelsmann, dass er dieses Team, dieses Kollektiv weiterentwickeln kann und wird und dass es da eine, jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist mein fix Weltmeister und es ist der ganz große Favorit, das nicht, aber dass man wirklich wieder hier jetzt in der Weltspitze mit angekommen ist und dort sich auch wieder länger halten kann.
Ja, wir sind ja auch keine Hellseher und müssen dann abwarten jetzt 2 Jahre, wie es weitergeht mit unseren Nationalteams. Wir werden uns jetzt halt aber wieder auf unsere beiden Wiener Teams fokussieren in den nächsten Monaten und hoffentlich auch Jahren. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch das Tippspiel beenden, Markus.
Gut ist es, dass es vorbei ist. Nicht nur die Euro und gut, dass sie auch in der regulären Spielzeit noch beendet wurde. Ich habe zum Abschluss noch einen glorreichen 5er eingefahren und mich damit sensationell weiter wieder nach oben geschoben auf Platz 58.
Hey!
Ja. Jo. 74 Punkte schlussendlich eingefahren, damit knapp ja, mehr als 30 Punkte hinter den Führenden oder hinter dem Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an Forza Viola 666, der mit 107 Punkten ins Ziel geritten ist und sich eben Platz 1 hier gesichert hat. Der Violettling, also ein zweiter Austrianer, ist als zweiter ins Ziel gekommen mit 102 Punkten, hat jetzt in letzter Sekunde noch den Stefan überholt, der mit ebenfalls 102 Punkten Dritter wurde. Wieso jetzt?
Ja, man kann mich ruhig überholen. Ich gönne es euch. Wichtig ist, dass ich vor dir bin.
Genau, und warum ist der Violettling vorm Stefan gereiht? Ja, weil er eben einen Tippspieltag mit Sieg eingefahren hat, mit 0,14 Punkten. Und deswegen wird er jetzt bei Punktgleichheit vor den Stefan gereiht. Selbst diesbezüglich wäre ich auch vor dir, ich habe immerhin als 0,04 Punkte Tippspieltag-Sieg mitgeholt. Ja, kaufen kann ich mir dafür nichts, aber wir können sagen, nachdem der Stefan jetzt Dritter geworden ist und er nicht gewinnberechtigt ist, weiß gar nicht warum, aber es ist definitiv so, wird der Stuntman, der 100 Punkte eingefahren hat, von Platz 4 auf Platz 3 dann für diese finale Wertung vorgereiht. Und damit eben unser Top 3 Forza Viola 666 gewinnt Stefan den Hauptpreis, der da wäre.
Genau, ein Monat Crossfit-Training im Naloport in Schwechat. Und ja, da kann man mich auch immer wieder treffen. Also vielleicht auch Training mit mir, was dann quasi ein doppelter Hauptpreis wäre.
Doppelter Spaß.
Ja.
Der Violettling als Zweiter bekommt was, Stefan?
Der bekommt einen 50 Euro Shopping-Gutschein von uns und kann online so viel kaufen, wie er will. Und 50 Euro kriegt er da von uns.
So schaut's aus. Unter Shopping.at kann er damit einkaufen. Und der Stuntman als dritter Gewinner bekommt was?
Der bekommt ein Euro-No-Go-Shirt. Eine Limited Edition, die es nur jetzt gibt und dann noch nie wieder geben wird. Die T-Shirt-Größe bekannt geben. Wir werden euch eine per E-Mail kontaktieren und dann steht der Preisübergabe auch nichts mehr im Wege.
So schaut's aus. Also das hier wäre festgelegt und dann gab es ja noch was nur unter uns, Stefan, beiden für den Gewinner oder beziehungsweise eher für den Verlierer. Und genau. Du hast ja mir schon was angekündigt oder angedroht, was ich machen werden müsse, unter uns jetzt, im kleinen Kreis. Jetzt kannst du es für alle verkünden. Also es wurde ja schon gesagt, wenn du verlieren solltest, was jetzt nicht der Fall ist, musst du einen deutschen Schlager zum Besten geben. Und wenn jetzt der Fall ist eingetreten, ich verlieren sollte, dann muss ich was tun und was wird's genau, Stefan?
Genau, du musst einen Austropop-Lied meiner Wahl singen. Und ich habe eigentlich nicht lange überlegen müssen, aber dann doch lange überlegt und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich von dir den Hit, den du natürlich nicht kennst als Deutscher, aber die österreichischen Hörer dieser Sendung kennen den bestimmt.
Zumindest
mein
einige.
Mein Bolscher des Leben vom Hansi Orsulitsch, bitte. Das will ich hören. Das werden wir aufnehmen und das werden wir demnächst auf YouTube stellen und ich werde dann in deine Augen reinzoomen, wenn du singen musst, ich hab verloren. Ich habe verloren.
Okay, ja. Ansonsten wäre auch auf Deutsch heißt er, einer ist immer der Loser. Da gibt es auch diese österreichische Variante davon.
Einer hat immer das Bummerl.
Genau, das wäre ansonsten auch noch aufgelegt gewesen.
Ich habe mich für ein herausforderndes, du weißt, was ich meine, mehr Herausforderung Lied entschieden.
Passt, gut, wir werden mal schauen. Mir ist das Lied bis jetzt noch unbekannt. Du hast es zwar schon im Vorfeld angedroht, ich habe es lieber erstmal von mir weggeschoben. Nun ist es aber Realität, dass ich das angehen muss, werde ich machen. Und wir werden euch den Beweis natürlich dann dementsprechend auch veröffentlichen und ihr könnt es euch anhören und anschauen und daran erfreuen, drüber lustig machen oder wie auch immer.
Genau.
Das war es soweit vom Tippspiel, wobei Stefan vor dem Tippspiel oder nach dem Tippspiel ist vor dem Tippspiel.
Genau, weil wir starten am Dienstag wieder mit unseren No-Go-Wien-Folgen über die Austria und über Rapid und da werden wir wieder ein Tippspiel an den Start bringen und da werden wir tippen alle Mannschaften der Austria, alle Mannschaften von Rapid. Und da wird es auch wieder monatlich was zu gewinnen geben. Unter kicktipp.at/nogo könnt ihr euch jetzt schon dafür registrieren. Wir erinnern euch, wenn es dann nächste Woche Donnerstag schon losgeht mit den ersten Tipps.
So schaut's aus, weil dann sind sowohl Austria als auch Rapid im Europacup-Quali schon im Einsatz. Und ja, wir sind gespannt, nicht nur auf unsere Tipps, sondern auch auf diese ersten Pflichtspielauftritte, dann natürlich ÖFB-Cup. Und wie schon erwähnt, in Liga 2 ist Rapid 2, in der Regionalliga Ost die Young Violets am Start und eben ganz neu dann auch beide Damenmannschaften werden abgedeckt im Tippspiel. Wir hoffen, euch alle, die jetzt vielleicht bei Euronogo neu mit dabei wart, auch dann weiterhin begrüßen zu dürfen. Auch da gibt es monatlich einen Preis zu gewinnen und abzugreifen. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dann wieder euch mit uns beiden messt und mit dabei seid, wenn auch wir wieder darum rittern, ja, wer dem anderen eins reindrücken kann.
Genau.
Gut, Stefan. So weit vom Tippspiel. Ich würde jetzt dann ganz kurz noch in zwei Sätzen zum großen Abschluss von dir wissen wollen. Ein Monat lang Euronogo haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wie hat es dir gefallen? Wie hat es dir getaugt? Was ja das Gleiche ist. Hat es deine Erwartungen erfüllt, übertroffen? Was fandst du gut? Was fandst du nicht so gut?
Ja, es war eine sehr intensive Zeit. Vor allem die Gruppenphase war sehr intensiv. Mhm. Die letzte Woche war eher sehr entspannt für uns beide, leider. Aber nein, es war sehr lustig. Es war was ganz anderes. Ich meine, unsere beiden Stammteams, die wir in diesem Podcast normalerweise behandeln, die kennen wir in- und auswendig. Bei den Nationalmannschaften ist es schon noch ein bisschen herausfordernd, da die Spieler jetzt nicht nur vom Namen her zu kennen und nicht nur auf Sendung irgendwas über den zu sagen, sondern da auch wirklich zu recherchieren, wofür der steht, wie der spielt, was der macht, was seine Erfolge sind, was seine Misserfolge sind, seine Verletzungshistorie. Alles drum und dran mussten wir recherchieren. Es hat uns aber sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns auch Spaß gemacht, einen Monat lang so viel Fußball schauen zu können. Und es hat uns auch Spaß gemacht, euer Feedback zu lesen und zu hören immer wieder. Und auch darüber hinaus hat hoffentlich auch euch Spaß gemacht. Und wenn du mich fragst, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, was hat mir sehr gut gefallen, ist unsere Länge der Sendungen. Ich finde, dass so zwischen 35 und 45 Minuten ist eine perfekte Länge für eine Podcast-Folge. Und vielleicht behalten wir uns das bei, wobei das haben wir schon öfters irgendwie uns vorgenommen und dann haben wir uns doch verquatscht. Also schauen wir mal, wie das wird. Ja, Markus, was hat dir gefallen? Oder wie war es für dich, das erste Mal Nationalteam Analyse zu betreiben?
Ja, war eben, so wie du es gesagt hast, auch was Neues, auch mehr Deep Dive, auch sich dann wieder in gewisse Sachen einlesen, recherchieren und machen und tun, eben auch gerade bei den Gegneranalysen immer wieder noch intensiver auf gewisse Sachen, Statistiken, Spieler zu schauen, ist er vielleicht auf dieser Ebene des großen Turniers einfacher, als wenn man jetzt ja, vielleicht auch die gemeine österreichischen Gegner, die man eh oft antritt oder ja, gefühlt manchmal zu oft, auch wenn es jetzt nicht mehr so oft ist wie früher. Und darüber eh viele Leute schon sehr viel wissen. Wir werden es nichtsdestotrotz probieren, auch hier diese Intensität etwas in die normalen No-Go-Folgen mitzunehmen. Und auch da vielleicht noch etwas geschärfter aufzutreten. Auch das mit der Länge, wie du richtig sagst. Wir streben jetzt für heute die 35 Minuten an. Ich glaube, das ist relativ gut und knackig. Haut so hin. Und ja, auch hier das vielleicht Profil noch ein bisschen mehr zu schärfen, uns mehr auf gewisse Basics zu konzentrieren. Prinzipiell, wie du gesagt hast, war es doch gerade am Anfang sehr stressig, sehr intensiv. Neben den Folgen dann noch viel auf Social Media. Die letzte Woche da jetzt doch wirklich einfach entspannter. Und jetzt geht es ja mit Noko noch weiter. Wir sind jetzt gewisse Nachtschichten schon mal gewöhnt. Und je nachdem schon mal, wie die Saison verläuft, werden wir vielleicht halt auch für Rapid und Austria die ein oder andere Nachtschicht einlegen und, ich will nicht sagen opfern, sondern investieren.
Genau, wir investieren ja alles in diesen Podcast, unsere Leidenschaft, unsere Freizeit und das mit viel Freude. Und wir hoffen, dass wir euch damit auch Freude bereiten und auch weiterhin Freude bereiten dürfen. Und zwar geht es schon am Dienstag weiter, wieder mit unserem alten Logo, mit unserem alten Intro. Aber, Markus, weil unser altes Intro ja dann eh wieder kommt, da hören wir uns jetzt dann noch einmal unser Euro-No-Go-Intro an.
Genau, weil es war jetzt für einen Monat extra von der KI mit harter Arbeit kreiert, für den einen oder anderen schon einen richtigen Ohrwurm. Und den
für den anderen noch nervig.
Den haben wir jetzt raus. Und wenn ihr noch gewisses Feedback auch an uns habt über die einschlägigen Social-Media-Plattformen, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben, ja, kommentieren oder ansonsten auch jederzeit gerne per E-Mail an uns wenden.
Und genau, an nogo.wien@gmail.com.
So schaut's aus. Sagen wir vielen lieben Dank, dass ihr während dieser intensiven EM-Zeit mit uns mitgefiebert habt, uns zugehört habt, und wir hoffen und bitten darum, wäre schön, dass ihr, wenn ihr auch jetzt bei regulären No-Go wieder mit dabei seid, wenn es um die Austria und Rapid geht.
Genau, also Dienstag wieder einschalten, dann ist No-Go Wien wieder da. Wir hören uns. Danke für eure Treue, danke fürs Einschalten in der Euro 24 Zeit und ja, gute Nacht.
Bis
oder
dann.
Oder guten Morgen.
Ja. Alles Liebe, macht's gut.
Ciao, Baba.
Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.